Ja, liebe Geschwister, ich begrüße euch auch heute Abend ganz herzlich zu dieser Bibelstunde. Und ich muss schon ehrlich sagen, ich muss euch loben, ihr seid echt mutig, hierher zu kommen, kurz vor Heiligabend über dieses Thema zu hören und darüber nachzudenken. Ich denke, in unserer Gesellschaft, die meisten Menschen verdrängen dieses Thema komplett und wollen es so weit wie möglich von sich wegschieben. Ja, nicht darüber nachdenken, und auch nicht darüber reden, weil es irgendwas Unbekanntes ist. Und wie gerne leben wir und wie gerne mögen wir nicht sterben. Ich denke, das ist so der Tenor in der ganzen Gesellschaft, die wir erleben, in Deutschland ganz besonders. Ja, nicht uns damit befassen. Und doch starben letztes Jahr, also 2023, laut dem Statistischen Bundesamt 1.028.200 Menschen in Deutschland. Als ich die Zahl gehört habe, 1 Million ist schon einiges. In Deutschland hat es mich auch zum Nachdenken angeregt. Sind sie mit oder ohne Gott gestorben? 1 Million Menschen, über 1 Million. Und die Statistik in diesem Fall eindeutig. Einer von 1 stirbt. Also da gibt es nicht 50-50 Joker, sondern jeder von uns, der geboren wird, wird eines Tages sterben. Also ist es doch sehr wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und uns damit auseinandersetzen. Und ganz ehrlich, die Bibel spricht ganz offen über den Tod. Schon im 1. Buch Mose 3, Vers 19 lesen wir die Worte Gottes: Nach dem Sündenfall, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Schon ganz am Anfang tritt Tod in unser Leben. Und wenn wir durch die Bibel durchgehen, der erste Brudermord und so weiter, sehen wir nur Tod quer durch die Bibel. Und so wollen wir heute in unserer Bibelstundenreihe Leben mit den Psalmen, speziell den Psalm 90 betrachten. Ihr dürft gerne den Psalm 90 aufschlagen. Ich lese aus der Schlachter 2000. Psalm 90. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf. Wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Ausgehend von diesem Psalm wollen wir uns heute 3 Bereiche anschauen, die uns helfen sollten, getrost und zuversichtlich auf dem Sterbebett zu sein. Wir wollen uns im ersten Punkt auf die Ewigkeit Gottes schauen. Vers 1 bis 4, da sehen wir wunderbar die Ewigkeit Gottes. Dann im zweiten Punkt auf die Vergänglichkeit des Lebens schauen, Verse 5 bis 10. Und dann als drittes auf die Güte Gottes schauen, die Verse 11 bis 17. Es fängt an, ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Eine kurze Anmerkung, ein Mann Gottes ist immer ein Mann des Gebets. Das gilt für unsere Geschwister natürlich genauso für die Frauen, dass man Gott anbetet und mit ihm redet. Ich möchte zu Beginn einen kurzen Blick auf Mose werfen. Und welche Berührungspunkte hat Mose mit dem Tod gehabt? Und als ich angefangen habe zu gucken, ist mir aufgefallen, sehr viel hat Mose mit dem Tod zu tun gehabt. Als kleines Baby sollte er getötet werden. Also er sollte laut Pharao eigentlich gar nicht leben. 2. Mose 2 finden wir das. Er hat selbst einen Ägypter getötet. Auch in 2. Mose 2. Dann flieht er. Dann erlebt er die 10 Plagen. Das heißt, er hat auch die letzte Plage miterlebt, wo einfach die Erstgeburt gestorben ist. Die Ägypter verfolgen sie dann und sterben im Meer. 2. Mose 14. Auf der ganzen Wüstenwanderung immer wieder sehen wir beim goldenen Kalb, rote Korachs und viele andere, auch im 4. Buch Mose 16, Tod, Tod, Sterben, Menschen müssen sterben. Und dann die ganze Generation, ab 20 darüber, bei der ganzen Wüstenwanderung von diesen 40, innerhalb dieser 40 Jahre. Mose hat wirklich, wirklich sehr viele Tote gesehen. Und wie ging er damit um? Und das lesen wir dann in diesem Psalm. Dieser Psalm ist wohl der älteste Psalm. Und wahrscheinlich, Mose hat es am Ende seines Lebens geschrieben. Circa 120 Jahre alt muss er gewesen sein. Das heißt, die vorherige Generation außer Josua und Kaleb sind so nach und nach gestorben. Und auch Mose wegen seinem Ungehorsam darf nicht in dieses gelobte Land gehen. Und jetzt schreibt er diesen Psalm, der so wertvoll für uns ist. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, im Verse 1. Eine andere Übersetzung, Elberfelder, sagt unsere Wohnung, unser Zufluchtsort oder ganz altdeutsch unsere Obdach. Dorthin gehen wir, wenn wir Schutz suchen, wenn wir Sicherheit brauchen, zum Gott. In der Wohnung, also so geht es, denke ich, uns allen, in unserer Wohnung, in unserem Haus, fühlen wir uns immer wohl, genießen die Gemeinschaft miteinander, mit unseren Ehepartnern, mit den Kindern und fühlen uns da sicher und geborgen. Und da ist meine Frage auch bei uns, an jeden Einzelnen, wo ist deine Wohnung und wo ist dein Zuflucht? Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber wir Gläubigen haben unsere Wohnung und Zuflucht in Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir an diese Zuflucht denken. Mir ist bewusst geworden, eigentlich nur in Gott finden wir diese Zuflucht. Und das möchte Mose gleich am Anfang uns deutlich machen und klarstellen, dass nur in dem Herrn die Zuflucht ist. Nicht in unseren Lebensversicherungen, Geld, Besitz, Auto, nirgends. Nur in ihm. Und ich denke, spätestens auf dem Sterbebett wird es uns ganz deutlich, dass die Dinge dieser Welt gar keinen Bestand mehr haben oder keinen Halt, keine Hoffnung mehr im Leben geben. Meistens fällt es auf, das Auto, das bringt mir gar nichts. Jetzt liege ich da und warte. Er, der Herr, er beherbergt, er beschirmt, er bewahrt, er erquickt und er tröstet die Seinen. Nur er allein. Und ich denke, das hat Mose über die viele, viele Jahre erfahren. Und auch wir als Gläubige, die an Jesus Christus glauben, auch wir haben es erfahren, wie er trägt in der Krankheit, wenn es einem schwerfällt, wie er da uns beisteht. Mose verwendet hierfür das Wort Herr, bei uns ist in der Bibel Herr übersetzt, aber Adonai, der Allherr, der Herrscher in der Fülle seiner Macht. Und genauso auch zum Schluss im Vers 17 verwendet er auch dieses Wort Adonai, der Herr, der alle Macht in seinen Händen hält. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, im Vers 2, er ist der Schöpfer. Und ich denke, wenn wir darüber nachdenken, er hat dich und mich geschaffen. Er kennt den Anfang und das Ende. Und ich denke, das ist so ein Riesentrost auch auf dem Sterbebett. Er kennt dich durch und genauso auch mich. Es ist so beruhigend zu wissen, mein Schöpfer hat mich gewollt, mich geschaffen und er ist bei mir. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Das können wir uns, glaube ich, ganz, ganz schwer vorstellen. Gott war, als noch nichts anderes da war. Dankeschön. Also schon immer gewesen. Wir kennen es nur, einer wird geboren und dann sterben wir. Aber Gott war schon die ganze Zeit da. Er kann die Sonne anhalten. Gott steht außerhalb der Zeit. Und deshalb haben wir die Gewissheit und ihm diese Zuflucht. Er wird immer da sein, auch wenn unsere Zeit hier auf der Erde zu Ende gegangen ist. In der Zukunft, in der Ewigkeit, wird unser Gott auf uns warten und ist da. Und später dürfen wir auch mit ihm leben. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren, Vers 3. Wörtlich heißt es, du lässt uns zermalmen oder zu Staub pulverisieren, wirklich zerlegen. Da denkt Mose sicherlich an das Gerichtswort aus Mose 3,19, das wir vorhin gelesen haben. Denn Staub bist du und zu Staub sollst du werden. Der menschliche Leib wird in seine Elemente aufgelöst. Ich habe mich gefragt, welche Elemente sind es? Was für Elemente beinhalten mein Körper? Im Einzelnen sind es 63% Wasserstoffatome, 25,5% Sauerstoffatome, 19,5% Kohlenstoffatome und 1,4% Stickstoff. Dann kommen noch ein wenig Calcium, Chlor, Phosphor, Kalium, Schwefel, Natrium und minimale Spurenelemente dazu. Das beinhaltet unser Körper, Geschwister, also nicht viel. Wenn man den Wert zusammenzählt, sind es vielleicht 2 Euro. Also, und auf das passen wir ganz gut auf. Ne? Das ist spannend zu sehen. Und hier, denke ich, wird die Vergänglichkeit und die Hinfälligkeit des Menschen auf eine ganz starke Weise zum Ausdruck gebracht. Ich denke, dem Gottlosen ist seine Vergänglichkeit ein Schrecken. Die Schönheit vergeht, die Kraft lässt nach und das Ende des Lebens ist nahe. Ein Gläubiger findet Trost, weil der körperliche Tod lediglich der Weg zur Auferstehung, zu einem besseren Leben ist, zu einem Leben ewig in der Herrlichkeit bei Gott. Du sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Gott schafft uns aus dem Staube und auf sein Befehlswort kehren wir zurück. Wir Menschen sterben nicht aufgrund von einer Verordnung des Schicksals, oder durch die Wirkung unvermeidlicher Naturgesetze. Nicht durch einen Unfall, nicht durch eine Krankheit, sondern dem Herrn wird hier die wirkende Kraft in allem zugeschrieben. Als ich darüber nachgedacht habe, seine Hand wandelt und seine Stimme spricht und er sagt, du darfst zu mir zurückkehren. Ohne dieses würden wir nicht sterben und keine Macht auf Erden könnte uns töten und das Leben nehmen. Ich finde, wie herrlich ist diese Botschaft, wenn wir sie verstanden haben. Gott spricht und was er spricht, das geschieht. Das heißt, ich kann in seinen Händen ruhen, auch auf dem Sterbebett. Und deshalb sollten wir in unserem Leben genau darauf achten, was Gott spricht, was er in seinem Wort sagt. Denn es hat ganz große Relevanz für unser Leben. In Vers 4 geht es dann weiter. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag. Und 1000 Jahre sind, denke ich, für uns schon ein wahrlich langer Zeitraum. Was kann nur in dieser Zeit passieren? Also ich denke, keiner von uns ist hier 1000 Jahre alt. Sogar gesellschaftlich, politisch passiert so viel. Wir blicken auf ein paar Jahre zurück und denken, wow, wie viel ist in dieser Zeit passiert? Mit der Familie, mit jedem Einzelnen. Aber für unseren Herrn ist es gar nichts. Ein ganzes Jahrtausend erscheint Gott, wenn er es überblickt, wie der gestrige Tag. Das lesen wir auch in 2. Petrus 3, 8. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott steht außerhalb der Zeit. Für ihn spielt es gar keine Rolle. Und als ich das begriffen habe, habe ich ein Stück weit erfahren, mit wem haben wir es hier zu tun? Mit dem großen, allmächtigen, ewigen Gott. Weiter geht's. Und wie eine Nachtwache. Ein Zeitabschnitt, der kaum gekommen, auch schon wieder vergangen ist. Die Israeliten kannten drei Nachtwachen. Und eine Nachtwache betrug lediglich 4 Stunden. Wurde aufgeteilt in 3 mal 4. Und hiermit zeigt Mose uns nochmal ganz deutlich und vergleicht es, die Ewigkeit zu unserer kleinen Zeit. Der Unterschied zwischen uns und dem ewigen Gott ist einfach riesengroß. Nachdem wir auf die Ewigkeit und Herrlichkeit Gottes geschaut haben, wollen wir gemeinsam auf die Vergänglichkeit des Menschen schauen. Im Abschnitt 2, die Verse 5 bis 10. Hier veranschaulicht Mose die Kürze und Vergänglichkeit des Lebens mit 3 Vergleichen. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Oder du schwemmst sie hinweg. Wie eine Wasserflut oder ein Sturzbach reißt der Tod den Menschen aus dem Leben. Da können wir auch an die Sintflut denken, die so gewaltig war und alle Menschen mitgerissen hat. Aber vielleicht habt ihr schon an einen kleinen Klotzbach, an unsere Rems oder an die Laien in Leinzell gedacht. Wenn sie mal Wasser trägt, dann kann das niemand mehr aufhalten. Man denkt, so ein kleiner Fluss, aber der Mensch steht da und das Wasser druckt die Massen weg und wir sind dann machtlos. Die Dämme brechen, wenn gewaltige Wassermassen dagegen drücken. Genauso kann auch sich der Mensch nicht gegen den Tod stemmen. Wir werden alle davon weggerissen. Sie sind wie ein Schlaf, als zweites. Genauso auch im Schlaf. Wir schlafen ja alle. Haben wir keine Macht und keine Kontrolle über uns. Wir liegen, schalten ab und liegen da. Auch so ein schönes Bild. Aber auch in voller Kraft des Lebens spüren wir die Schwachheit in uns. Und so haben wir so wenig Macht über uns. Wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Das Gras ist morgen frisch, prangt empor und am Abend ist es dürr, ist Heu, welkt am Boden. Und so wandelt der Mensch. Ich habe mir die Frage gestellt, warum werden wir nicht wie Bäume verglichen? Gras ist so klein, ich wäre lieber ein Baum. Eine Buche oder die deutsche Eiche, schön dicker Stamm, große Baumkrone, tiefe Wurzeln. Es wäre doch viel schöner, wenn Menschenleben mit einem Baum verglichen wäre. Aber Mose greift hier zu diesem Gras, das aufblüht und wieder geht. Und das trifft genau auf uns Menschen zu. Am Morgen blüht es und sprießt. Und das ist genauso. Das Gras blüht. Und auch der Mensch in seiner Blütezeit, in der Jugend. Wir freuen uns. Die Freudenzeit ist da. Blütenreiche Herrlichkeit. Am Abend verwelkt es und verdorrt. Ich denke, meine älteren Geschwister spüren das auch. Die natürliche Abnahme der Kraft. Und langsam verschwindet es dahin. Oft kommt der Tod aber wie eine Sichel und schneidet unser Leben mitten in seiner Blütezeit ab. Welch ein gewaltiger Wechsel in so einer kurzen Zeit. Manche Menschen denken, ja, ich werde alt, 100 Jahre ist so mein Ziel. Und doch kommt diese Sichel und wir müssen dieses Leben hier aufgeben und die Welt verlassen. Vers 7, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn. Das trat in besonderem Maße damals bei den Israeliten in der Wüste hervor. Gott verkürzte wegen ihrer Halsstarrigkeit gerichtlich deren Leben. Sie starben nicht durch natürliche Kräfteverfall, sondern durch den wohlverdienten Zornesgericht Gottes. Ich denke, es musste ein wehmütiger Anblick für Mose gewesen sein, über die 40 Jahre das ganze Volk so dahinschwinden zu sehen. Nicht einer ist übrig geblieben, der praktisch ausgezogen war und über 20 Jahre alt gewesen ist. Und da sehen wir, so wie Gottes Gnade Leben ist, so bedeutet sein Zorn den sicheren Tod. Und jeder Mensch ist ein Sünder und steht wegen seiner Sünde unter Gottes Zorn. Jedes Mal, wenn ein Mensch stirbt, erinnert uns Gott daran, dass das der Lohn der Sünde ist. Ich denke, das merken wir immer wieder, wenn wir auf Beerdigung gehen, dass das Leben sehr schnell zu Ende sein kann. Aber Gott ist nicht nur Liebe, sondern auch gerecht und ein Richter. Und das wird in diesem Psalm auch so deutlich. Viele wollen nur, Gott ist die Liebe, er wird uns alles schenken. Aber in dem Psalm sehen wir, Gott ist auch ein gerechter Richter und wir stehen alle unter der Sünde. Schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. In dem Todesgericht offenbart er sich für sie in schrecklicher Weise der göttliche Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich gestellt. Wenn Gott unsere Sünde vor sich stellt, muss es den Tod wirken. Es gibt nichts anderes. Und ich muss es leider so hart sagen, weil es die Wahrheit ist. Es gibt keine andere Möglichkeit. Gott toleriert keine Sünde. Wir können sie nicht kleinreden, verniedlichen oder nicht als ganz so schlimm darstellen oder einstufen. Leben erhalten wir nur durch das zudeckende Blut der Versöhnung durch Jesus Christus. Und ich denke, viele von euch können das bezeugen, dass Jesus uns reingewaschen hat und unser Sünden zugedeckt hat. Er ist unser Retter und Erlöser, der am Kreuz für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und das ist die frohe Botschaft. Und wenn du Jesus nicht als deinen persönlichen Retter erfahren hast, dann darfst du es heute noch tun. Und dann denke ich, wird dieses Jahr Weihnachten für dich realer denn je. Unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Vor Gott gibt es keine Geheimnisse. Er ist allwissend und sieht durch sein Licht alles Dunkle in unserem Leben. Einerseits ist es so schön, wir brauchen Gott gar nichts vormachen. Ich weiß nicht, wir ziehen sehr gerne Masken auf vor unseren Menschen drumherum, aber vor Gott brauchen wir es gar nicht tun. Und ich denke, spätestens auf dem Sterbebett macht es gar keinen Sinn, sich irgendeine Maske anzuziehen. Er kennt uns. Sein Licht strahlt in unser dunkles Leben, in jede Kammer, auch wenn wir ihn da nicht haben wollten. Und gleichzeitig ist es beruhigend zu wissen, ich darf ihm ehrlich begegnen. Und zwar mit meinen Fehlern, mit meinen Sünden, die er sowieso schon kennt. In Psalm 94, die Verse 12 und 13 steht geschrieben, wohl dem Mann, den du Herr züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst, um ihm Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Lasst uns von Gott belehren und unser schlechtes, böses Tun ablegen. In Vers 9 schreibt Mose weiter, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Jeder Halteplatz der Israeliten wurde zu einer Grabstätte. Überall, wo sie gehalten haben, Friedhof, Friedhof, die nächste Haltestelle, Friedhof. Und das hatten sie stets vor Augen. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Andere Übersetzungen als flüchtig, wie ein Gedanke oder ein Seufzer. Das Leben der Israeliten war kurz und frustrierend. Ich denke, wir sehen das auch so oft. Die haben so oft gemurrt. Es hat sie frustriert, als sie durch die Wüste gelaufen sind. Und doch richtet sich jedes Murren gegen Gott direkt, weil wir unzufrieden sind und weil wir letztendlich meinen, Gott, du meinst nicht gut mit mir. Ich habe was Besseres verdient. Der ganze Kummer und seine persönliche Enttäuschung pressen manchmal dem Menschen diesen Seufzer aus der Brust. Seufzer ist eigentlich nur ein hörbarer Ton und der schnell wieder verschwindet. So ist auch unser Leben. Unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und dennoch ist unser Leben lang genug, um Gutes und Frommes zu tun, gutes Leben zu führen oder für Lügen, für Sünde, für Lästerung zu leben. Im Durchschnitt wird ein deutscher Mann 78,2 Jahre alt und eine Frau 83 Jahre. Die Frauen leben ein bisschen länger in Deutschland. Aber was machen wir mit dieser Zeit, diese paar Jahre? Oder ganz persönlich gesagt, was machst du persönlich mit dieser Zeit, die Gott dir anvertraut, die Gott dir schenkt? Ich denke, auf dem Sterbebett werden wir uns alle diese Frage stellen und viele Geschwister stellen sich auch die Frage, was habe ich in diesem Leben, das Gott mir geschenkt hat, erreicht? Was habe ich für Gott getan? Was habe ich für mich getan? Und im nächsten Vers, und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Da sehen wir wieder, wie vergänglich das Leben ist. Selbst die Kraft des Alters, worauf man vielleicht noch stolz ist. Ich habe noch die Kraft mit 80 Jahren, ist doch oft Schwäche. Alles, womit unsere Lebenszeit sich rühmen kann, Reichtum, Ansehen, Wohlstand, Schönheit und dergleichen, ist nur Mühsal und Nichtigkeit. Und wie sieht es dann aus, wenn wir tatsächlich im Alter krank, gebrechlich sind und es gar nicht weitergeht? Ich denke, all die Dinge versprechen uns Glück, Ansehen, Geld. Aber sie belügen uns und legen Ketten an unser Denken, Urteil und Tun. Ich denke, bis wir vielleicht am Ende des Lebens klug werden und erkennen, dass wir betrogen sind oder vielleicht uns sogar gerne betrügen ließen, wir haben so viel Zeit da rein investiert, so viel Geld diesen Dingen gegeben und gar nicht gemerkt, dass das nichtig, dass es wertlos war, dass wir uns komplett um andere Sachen kümmern sollten. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer vermag das Leben festzuhalten? Es fliegt dahin auf den Flügel der Vergänglichkeit. Weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal würde ich die Zeit so gerne anhalten. Es geht vielleicht euch auch so. Es ist gerade so schön. Alle Kinder sind gesund. Auf der Arbeit läuft's. In der Gemeinde läuft's. Man fühlt sich so gut. Man will die Zeit anhalten. Und doch haben wir keine Möglichkeit, da irgendwie die Handbremse zu ziehen, zu verweilen, zu genießen, weil es einfach wegfliegt. Die Zeit. Und doch sind die schönsten irdischen Lebensstunden schnell vorüber, ehe wir des Genusses recht froh geworden sind. Und so dürfen wir auf den dritten Punkt schauen, auf die Güte Gottes. Was heißt Güte? Güte ist eine konzentrierte Entschlossenheit, die uns dazu antreibt, am Leben eines anderen aktiv teilzunehmen. Sie drückt sich aus durch beständige Großzügigkeit. Und es ist die Eigenschaft Gottes. Gott ist Güte. Er ist entschlossen, uns Gutes zu tun. Wir lesen auch in Nehemia 9, 24, 25. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigst vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kananiter, und gabst sie in ihre Hand. Ebenso ihre Könige und die Völker im Land, da sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser in Besitz, mit allerlei Gut gefüllt. Ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich's wohl sein in deiner großen Güte. Da lesen wir in Nehemia, wie Gott so viel Güte dem Volk Israel erwiesen hat. Und das sind die Elemente: Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit, die Gott auch uns heute schenkt. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns? Es war für Mose, denke ich, sehr schwer zu sehen und zu ertragen, dass die schwersten Gerichte die unglücklichen Israeliten nicht zu wahrer, dauernden Frucht Gottes trieben. Die haben es nicht gesehen, die meisten konnten nicht umkehren, dass sie in diesem Gericht nicht Gottes gütige Hand sahen, die sie zur Umkehr bringen sollte. Auch in Römer 2, 4 lesen wir: Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet, dass wir umkehren dürfen, dass wir zu ihm kommen dürfen und ihn anbeten? Und das erleben wir sogar manchmal auf dem Sterbebett, dass im letzten Augenblick die Menschen verstehen, was ich bis hierhin getan habe, hat keinen Wert und dürfen noch Buße tun vor unserem ewigen Gott. Deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht. Wer kann stehen oder bestehen vor diesem Gott, wenn er in Gerechtigkeit zürnt? Wir kennen diesen Vers, denke ich, ganz gut aus Hebräer 10, 31, denn es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und so führt uns Vers 12 weiter: Lehre uns unsere Tage richtig zählen. Unterweise uns, den Wert unserer Tage richtig zu schätzen. Wir sollen die gegenwärtige Zeit recht und gut ausnutzen. Heute haben wir die angenehme Zeit. Heute ist ein Gnadentag und der Tag des Heils. Ich denke, zählen lernen die Kinder schon in der ersten Klasse. Wir haben ein paar Grundschullehrer da, die können es bestätigen. Doch um richtig die Tage zählen zu lernen, dazu bedürfen ja auch die schlauen und besten Menschen der Unterweisung durch den Herrn. Leider machen wir uns eher daran, die Sterne zu zählen oder Briefmarken, Münzen und so weiter, als unsere Tage. Und doch ist das Letztere viel nützlicher für uns. Und jetzt kommt die Begründung, warum wir die Tage richtig zählen sollen, damit wir ein weises Herz erlangen. Mose bittet um ein weises Herz, damit wir klug werden. Ein so kurzes Leben will wahrlich weise angewendet und gelebt werden. Liebe Geschwister, wir haben nicht genügend Zeit zur Verfügung, damit wir es uns erlauben können, auch nur eine Viertelstunde zu vergeuden. Und ich denke, wie viel Zeit vergeuden wir? Und die Frage richte ich auch ganz besonders an mich. Vers 13: Kehre zurück, o Herr, wende dich doch wieder zu uns. In deiner Güte und Barmherzigkeit, lass uns nicht untergehen, bittet Mose. Deine Nähe allein kann uns mit der Flüchtigkeit des Lebens aussöhnen. In Vers 3 haben wir gelesen, als Gott zu den Israeliten sprach: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder, in Vers 3. Und nun bittet Mose den Herrn das Gleiche, nur dass Gott zurückkehren soll. Wie lange noch? Bis wann? Die Frage zeigt, dass der Niedergebeugte darauf vertraut, dass Gott sein Geschick zur bestimmten Zeit noch wenden wird. Ich denke, auch wir dürfen in schweren Zeiten ganz offen fragen: Wie lange noch? Das erleben auch unsere Geschwister. Wann möchtest du mich nach Hause holen? Ich möchte doch endlich nach Hause. Wie lange soll ich es noch ertragen? ich will doch endlich bei dir sein. Und hab Erbarmen mit deinen Knechten oder habe Mitleid mit deinen Knechten in anderer Übersetzung. Mose erkennt immer noch an, dass die Israeliten Gottes Knechte sind und nicht verstoßen wurden. Auch trotz des Zorns, trotz, dass sie nicht weiterleben durften, nicht ins gelobte Land gehen durften, sind sie trotzdem Knechte Gottes. Trotz ihrem Versagen, Untreue, hält Gott zu ihnen. Sie dürfen mit Gottes Mitleid und Erbarmen rechnen. Und ich denke, wie oft hat Mose auch darum gerungen, gebetet, dass Gott sein Volk nicht verstoßt. Und genauso dürfen wir als seine Kinder auf sein Mitleid und seine Güte vertrauen. Sättige uns früh mit deiner Gnade, im Vers 14. Er bittet um schnelle, frühe, baldige Gnade von Gott. Die Wüstenwanderung neigt sich langsam dem Ende zu und möge der Tag schnell anbrechen und das Dunkle vergehen. Und das wünschen sich auch viele Geschwister. Das Dunkle, das Schwere, das Müde, das Kranke soll doch endlich vergehen. Auf dich warten wir, Herr. So wollen wir jubeln und fröhlich sein, unser Leben lang. So wird unser kurzes Erdenleben ein fröhliches sein bis zum Ende. Ist Gott uns gnädig, werden wir nicht bloß aufblühen wie das Kraut und am Abend verwelken, sondern bleiben eins in Ewigkeit bei Gott. Die Freude, mit welcher uns die Gegenwart des Herrn erquickt, kann niemand von uns nehmen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen, in Vers 15. Niemand kann das Herz so erfreuen wie unser Herr. Mose sagt, darum lass es dir gefallen, uns wieder fröhlich zu machen, nachdem du uns traurig gemacht hast. Sind heftige Trübsale über uns gekommen, so dürfen wir auch auf überströmende Freude hoffen. Und der Glaube darf getrost und voller Zuversicht um sie bitten. Unser Gott, der sich so groß erweist in seiner Gerechtigkeit, wenn er straft, ist genauso groß an Barmherzigkeit, wenn er segnet. Ich denke, bei Hiob sehen wir es ganz deutlich, dass Gott am Ende dem Hiob das Doppelte von dem gab, was er ihm genommen hat. Und in Römer 8, 18 schreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich weiß nicht, wie sehr du an deinem Leben oder deinem Haus hängst, aber das Beste kommt noch, wenn wir bei dem Herrn sind. Und egal, was du auf der Erde schon bekommen hast, der Gott dir gegeben hat oder genommen hat, das Beste kommt, wenn wir bei Jesus sind. In Vers 16, lass deine Knechte dein Walten sichtbar werden. Dein Walten, deine Werke oder dein Tun. Was Mose erfleht ist, dass Gottes Tun und Handeln sichtbar werde, dass er sieht, dass Jahwe machtvolles, gnädiges, weises Handeln er sieht und damit das ganze Volk dadurch aufgerichtet wird. In ihren eigenen sündigen Werken war ja nichts Tröstliches zu finden. Nur Gottes Werk, seine Gnade konnte sie erfreuen. Und so können auch wir Gottes Wirken sehen und uns daran erfreuen. Ich denke, wir können auch so viel sehen, was er schon Gutes an uns in unserem Leben bis hierhin getan hat und ihm dafür danken. Und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Mose sehnte sich danach, die Strahlen der verheißenen Herrlichkeit über ihren Söhnen, die heranwuchsen, zu sehen. Er hat schon gesehen, wir dürfen ins gelobte Land einziehen. Und ich denke, wie sehr, wenn ich an die Ältere schaue, wie sehr treten gläubige Väter und Mütter für ihre Kinder ein, genauso. Auch auf dem Sterbebett vertrauen wir auf die Güte Gottes für uns und beten für unsere Kinder. Wir können als Eltern dann viel persönliches Leid ertragen, wenn wir die Versicherung haben, dass die Kinder die Herrlichkeit Gottes erkennen und dadurch dem Herrn dienen, ihm nachfolgen und ihn lieben. Wir sehen mit Freuden, wenn die Kinder es ernten dürften. Und so geht es auch Mose. Ich denke, das geht allen so. Und der Vers 17, und die Herrlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns. Er bittet auch für die Freundlichkeit über sie. Das heißt, die das Land Kanaan nicht schauen durften, die da bleiben mussten, die gestorben sind. Und gib uns doch Blick in deine wunderbare Gnade. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Wir wollen, dass unser Lebenswerk weiter fortdauere und der Familie, Gemeinde weiterhin zur Erbauung diene. Uns Menschen, denke ich, liegt es schon viel daran, dass wir nicht vergeblich gearbeitet haben. Und weil wir wissen, dass wir ohne den Herrn nichts tun können, rufen wir ihn an, um seine Hilfe zu bekommen. Da unsere Bemühungen Gott wohlgefällig sind und er unsere Pläne bestätige und dass unser Leben nicht umsonst gewesen ist, sondern zu seiner Ehre. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. In der Hand des unvergänglichen Gottes ist unser Werk wohlgeborgen. Wenn wir ehrlich sind, so ist es vielmehr sein Werk als unser Werk. Weil wenn wir genau hinschauen, so leben wir durch ihn, für ihn und zu ihm hin, laut Römer 11, 36. Und wenn wir sterben, so bleibt Gottes heiliges Werk mit seinem Volk und seiner Gemeinde bestehen. Und ich denke, es gibt auch so eine Ruhe, ein Trost und Hoffnung, auch auf dem Sterbebett, dass wir sagen können, Herr, du führst es weiter. Bei dir ist es sicher in der Hand. Ich komme zum Schluss. Ich hoffe, dass die Betrachtung dieses Psalms uns hilft, getrost auf dem Sterbebett zu sein, aber genauso in unserem Leben, weil wir auf die Ewigkeit Gottes schauen dürfen, auf die Vergänglichkeit unseres Lebens, auf die Schwäche und vor allem auf die Güte Gottes. Psalm 90, Vers 12, nochmal als Wiederholung. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Nachdenken.